Radio 1. Hörbar Rust.
Mir ist egal, wie gut das Wetter ist. Bleiben Sie dran, die kommenden 2 Stunden zu Hörbar. Es wird bestimmt sehr schön. Ich habe Ihnen die Talking Heads mitgebracht mit Slippery People. Ich rate Ihnen, bleiben Sie dran, denn ich freue mich total auf John Grant, ein Musiker, aber die Kurzbio gibt es jetzt.
Hörbar Rust. Heute mit
John Grant, 45, Musiker. Der im US-Staat Michigan geborene Junge ist anders als die anderen. Das macht das Leben nicht leichter. John, der Ungewöhnliche, geht nach Deutschland und studiert Russisch und Deutsch. Zurück in den USA gründet er eine Band, wird Krankenhausdolmetscher und arbeitet in einem der besten Restaurants New Yorks. Alkohol und Koks grätschen ihm immer wieder in den Kopf. Doch 2010 wird sein erstes Soloalbum frenetisch gefeiert und zur besten Platte des Jahres gewählt. Letztes Jahr erschien sein 2. Werk. Seine Konzerte sind schnell ausverkauft, aber wir haben jetzt hier eine Private Audition beantragt. Nice to meet you, welcome John Grant, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Radio 1.
Ja, John, herzlich willkommen nochmal.
Dankeschön, sehr schön hier zu sein.
Wir haben uns eben gerade erst kennengelernt, aber ich habe es eben ja schon angedeutet, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mich auf diese Sendung vorzubereiten. Mariam hatte letztes Jahr mal ein Konzert mit dir gesehen. Huch, das ist die Art von, ist dein Handy wirklich ausgeschaltet?
Ja, ich habe wirklich alles ausgemacht. Ja, ich habe Flugmodus und
das ist ein Zombie-Handy.
Stumm geschaltet und was weiß ich, ja.
Ich glaube, die Erinnerungen, die Geburtstagserinnerungen, die kommen trotzdem einfach so. Oder Wecker oder so.
Das kann sein, ja, das ist Medikamente.
Medikamente?
Muss ich nehmen jetzt.
Wie oft am Tag?
2-mal am Tag.
Ah ja, stimmt, ja. Natürlich, ich tue so überrascht, ich weiß es ja. ich weiß es, weil ich mich mit deinem Leben beschäftigt habe. Und dieser Akzent, dieser kaum hörbare Akzent, also ich kann Ihnen versichern, tatsächlich dieser Mann hier, er wurde in den Vereinigten Staaten geboren und lebte dort auch sehr, sehr lange. Und deine Liebe neben der Musik sind die Sprachen.
Ja, die große Leidenschaft, Deutsch.
Ja, Deutsch, jetzt ja wollte ich gerade sagen, jetzt geht's weiter.
Spanisch, jetzt Isländisch. Das ist natürlich sehr harte Kost, Isländisch, sehr knifflig. Aber
ja, pass auf, ich habe da was vorbereitet.
So wow, auf, ja. Ich glaube, es geht los.
Jöi Karla Eko Islensker. Oh, komm, ich habe...
Ja, nochmal bitte.
Jöi Karla Eko Islensker heißt, ich spreche kein Isländisch, dachte ich.
Aha, ja.
Mhm.
Ja. Also, ja. Je tala ekke isländsku. Je tala ekke isländsku. Schwonna.
Gut. Was du ja mal machen kannst,
ja,
ist, dass du in all deinen tollen Sprachen unsere polyglotten Hörer und auch überhaupt Berlin, hey, so multikulturell, dass du sie alle mal kurz durchgrüßt.
Okay. Всем русским добрый день, здравствуйте. Меня зовут Джон Грант, очень приятно познакомиться с вами. Guten Tag, liebe Zuhörer, ich heiße John Grant. Es ist sehr schön, eure Bekanntschaft gemacht zu haben jetzt, vor ein paar Sekunden.
Auf Holländisch schon soweit? Ja, ne? Das ist wahrscheinlich für dich ein Kinderspiel.
Nee, das ist kein Kinderspiel, wegen der Aussprache. Das ist ein bisschen, das ist nicht so einfach, wie man sich denken könnte.
Mhm.
Ja, ich finde es ganz schön kompliziert eigentlich. Aber ich kann das... einigermaßen.
Komm, gib noch einmal den Holländer.
Hochhartet mit Jule. Hochhartet mit Jule.
Du bist so kurz davor, mein Herz zu brechen. Wirklich, das ist toll.
Ja, was gibt's da noch? Buenos días. Espero que todo esté bien con ustedes. Tengo este acento porque he aprendido mi español hablando con mis amigos mexicanos en los Estados Unidos. Y los castellanos dicen que tengo acento mexicano y los mexicanos dicen que tengo acento castellano. Y yo pienso que es una mezcla de las dos cosas.
Selbst ich ein paar Teile davon habe ich verstanden.
Ja.
Es ist schon wirklich beeindruckend. Was hilft dir beim Vergleichen oder beim Einsetzen der jeweiligen grammatikalischen Konstrukte? Also ist das bei dir, geht das sofort in den Kopf oder gehst du da mathematisch ran?
Ja, also beides. Ich mach das dann, ich unterhalte mich halt mit Leuten, ja, so oft das geht, jeden Tag. und ich gehe auch mathematisch dran. Das heißt, ich setze mich auseinander, ich setze mich mit der Grammatik auseinander und lese viele Bücher über die Grammatik und Syntax und so weiter und so fort. Und denn ich möchte das bis ins kleinste Detail, also können.
Also im Deutschen
kennen können.
Scheint es dir wirklich gelungen zu sein. Es ist,
Dankeschön.
Ich hab schon gemutmaßt, dass du deine wilde Biografie einfach nur erfunden hast. Dass es jemanden gab, der sich für dich einen Wahnsinns Lebensweg überlegt hat. Und eigentlich bist du jemand, der sein Leben in Salzgitter verbracht hat und der jetzt mit so einer Bomben-Super-Story hier auftaucht und zwei Hammer-Alben und so. Gut, wir können ja schon mal zu deinem ersten Song kommen. Von dir. Wir haben uns jetzt überlegt, wir spielen einen Song von deinem ersten Album, Queen of Denmark. Das ist richtig eingeschlagen. Du warst schon vorher Musiker, aber tatsächlich ist mit diesem Album 2010 hat's geknallt. Und das wurde frenetisch beschrieben und gefeiert, zum besten Album des Jahres sogar gekürt und so weiter. Ja. Du hast dich für den Song It's Easier entschieden. Und damit Sie, falls Sie die Musik von John Grant noch nicht kennen, einen Eindruck gewinnen können, hier kommt John Grant, It's Easier. It's Easier, John Grant, der hier heute auch zu Gast ist. Und ich kenne dein erstes Album nicht so gut wie das zweite. Mhm. Deswegen kann es sein, dass ich mich jetzt täusche, wenn ich das sage. Aber gerade dieses zweite ist eigentlich wie ein richtig guter Sampler. Im Sinne von, es ist keine rote Linie erkennbar. Du verrätst dich nicht in deinen Songs oder wie du sie transportierst, aber sie sind so unterschiedlich, dass ich sie nicht automatisch demselben Künstler zuordnen würde. Ist das im ersten Album Queen of Denmark ähnlich?
Nee, das ist eigentlich ganz anders. Das hört sich mehr so, das ist alles mehr so auf 70er gemacht, weil es handelte sich damals mehr so um meine Kindheit, so Eindrücke aus der Kindheit.
Gutes Stichwort. Wie unhöflich. Nee, wolltest du noch was?
Ich wollte nur sagen, dass bei der zweiten Platte ist es so, dass das handelt sich um mehr so um Jugendsein, jugendlicher sein, so junger Mann sein, 80er Jahre. So.
Fühlst du dich noch als junger Mann? Du bist 45.
Ja, das tue ich.
Mhm.
Ja.
Was denkst du, wann das aufhört?
Das frage ich mich auch. Das wüsste ich auch gern, wann das aufhört. Naja, hoffentlich hört das nie auf. Ich finde es teils gut, teils schlecht.
Was ist denn schlecht daran?
Ja, das ist immer so eine Frage. Ich hatte immer Schwierigkeiten mit Disziplin und so Sachen. Und das ist mehr so Erwachsensein, dem Erwachsensein zuzuschreiben. Dass man, wenn man erwachsen ist, dann, benimmt man sich anders. Also habe ich mir zumindest vorgestellt, habe ich immer gedacht. Aber das scheint irgendwie nicht der Fall zu sein.
Hast du dich als Kind, hast du eine Skizze von dir entworfen, wie du bist als Erwachsener? Hast du einen Wunsch gehabt, ein Bild von dir?
Nee, ich habe nicht gedacht, dass ich erwachsen werde. Ich war wie der kleine Oscar aus Blechtrommel, nicht? Wollte nicht erwachsen werden.
Wobei es ja so schön auch nicht war, dein Kleinsein. Also vielleicht das Ganze, das Klein-Klein-Kleinsein. Aber als es dann so in Richtung Pubertät ging, fing es ja an, schwierig zu werden. Ne?
Ja, ich glaube einfach, das ist nicht so, dass es so schön war, dass ich immer Kind bleiben wollte. Aber ich habe nicht gedacht, dass ich erwachsen werde, weil ich wahrscheinlich gedacht habe, dass ich das bis dahin nicht schaffe.
Mhm. Ne? Du sagst, die Selbstdisziplin hat dir gefehlt und fehlt vielleicht jetzt manchmal immer noch, keine Ahnung?
Ja, auf jeden Fall.
Gut,
ja.
Ich meine, wer ist denn ganz frei davon? Also,
ja, na, auch, kann sein. Aber ich meine, ich habe gedacht, wenn ich kein Mensch bin, denn ja, Leute haben mir gesagt, ja, wenn du zum Beispiel, als ich jünger war, wenn du homosexuell bist, dann bist du minderwertiger. Bist du nicht ein Mensch wie jeder andere, du bist halt minderwertig. Ne? Und ich habe gedacht, naja, wenn ich kein Mensch bin wie jeder andere, dann warum sollte ich mich irgendwie
entwickeln wie andere?
Wie andere, warum sollte ich mich anstrengen, wenn es keinen Platz für mich in der Welt gibt? Ich glaube, das kann sein, dass es im Unterbewusstsein war damals, aber ich glaube, dass ich mir das so gedacht habe.
Du bist in, das spreche ich jetzt 100 pro falsch aus, Buchanan?
Ah ja,
Ist das,
das ist falsch. genau richtig. Buchanan.
In Buchanan, Michigan zur Welt gekommen.
Ja, genau.
1968. Mit 12 ging es dann nach Parker, Colorado. Das ist in der Nähe von Denver und Littleton. Ich habe mir das auf der Karte mal angeguckt. Das ist genau oder in etwa mittig auf einer Vertikalen zwischen Kanada und Mexiko. Also richtig so mitten dran. Hast du Geschwister?
Ja, 2 ältere Brüder und 1 ältere Schwester.
Das Nesthäkchen, der Nachzügler sozusagen.
Genau.
Und du bist sehr religiös erzogen worden.
Ja, genau.
Wie ihr alle wahrscheinlich.
Ja, so war das.
Deine Schwester auch.
Ja, ja.
Mit bestimmten Ritualen?
Ja, man musste jede Woche in die Kirche gehen.
Jede Woche?
Ja, jede Woche 2-mal am Sonntag und dann Dienstagabend auch noch und Mittwochabend auch noch.
Das ist dann 4-mal eigentlich.
Ja, was habe ich denn gesagt? 2-mal die Woche?
Einmal pro Woche. Aber wieso sonntags 2-mal? Weil du auch im Kirchenchor oder weil du Klavier oder Orgel gespielt hast oder sowas?
Nee, weil es dann abends auch wieder Gottesdienst gegeben hat. So ein Abend, Evening Service, Morning Service, Evening Service. Und
seid ihr da immer als Familie geschlossen hingegangen?
Ja, ich meine, meine Brüder sind 7 und 9 Jahre älter als ich. Also waren die schon aus dem Haus. Also waren wir immer zu viert. Also ich, meine Schwester und meine Eltern. Und wir sind dann immer als Einheit, als Familieneinheit oder als Familie sind wir da hingegangen.
Und so wie hast du die Zeit totgeschlagen? Als jemand, der, also als Kind, das 4-mal in der Woche in der Kirche ist und vielleicht den Geschichten gar nicht mehr lauscht, den Gebeten gar nicht mehr folgt, die Lieder vielleicht gar nicht mehr mitsingt oder nur noch so auf Autopilot. Wie hast du die Zeit rumgekriegt? Woran hast du gedacht?
Naja, wahrscheinlich an die Männer, die ich gut aussehend fand, da um mich herum.
Doch nicht mit 7 schon? Doch mit 7 schon?
Ja.
Ja, mit 7 schon.
Ja. Glaub schon, ja.
Es ist nicht so, dass ich das jetzt nicht vertiefen möchte, aber die Time's running. Ja, ja, ja. Deswegen müssen wir jetzt den nächsten Song von dir spielen und vertiefen das in der zweiten halben Stunde der Sendung.
Super.
Prince hast du mitgebracht, When Doves Cry. Es ist sicherlich schwierig, sich bei Prince für ein Werk zu entscheiden. Warum für dieses? Was verbindest du damit?
Ja, weil er so schön singt und weil das einfach ein Lied aus meiner Kindheit ist. Das erinnert mich an diese Zeit, wo alles noch ziemlich einfach war. Und ich finde, da ist so ein geiler Beat auch dabei. Das ist einfach, da sind neue Sounds dabei. Und das hat sich damals so neu angehört, das Lied. Und ich fand es einfach, ich entscheide mich immer für die alternativeren Sachen, wie Nina Hagen und Kraftwerk und Throwing Muses und Yellow und Cabaret Voltaire. Aber ich interessiere mich auch ziemlich für Popmusik. Also wollte ich etwas wählen, aus der Popmusik wählen, was mir damals sehr gefallen hat. Und zwar dieses. Ja.
Radio 1. Hörbar Brust.
Zu Gast ist heute der US-amerikanische Sänger John Grant. Und John, I'm only dancing. Was ist das nochmal? Bowie, ne?
Ja, ja. Also,
ja, genau.
Den finde ich ganz toll.
Oh, ich auch.
Wahnsinn.
Ja, ja.
Was der alles kann.
Ja,
ja. Ja.
Aber, ist er sehr klein, aber er ist sehr klein, ja? Stimmt das? Hast du immer begegnet? Du bist ja sehr groß.
Nee, noch nicht.
Du bist so der Wikinger unter den Sängern. Du wirst, es gibt auch ganz tolle Fotos von dir.
Echt?
Jetzt tu nicht so, das weißt du.
Nee, das weiß ich nicht.
Ach, guck mich mal an.
Ja.
Diese schönen Fotos, wo du diese Cappuccino-Tasse hältst, das klingt jetzt irreführend. Da denkt man an so zurückgegelte Haare und, ach genau, dein Cover. Hier, zeig mal.
Ja, aber das stimmt. Das Foto gefällt mir wirklich sehr gut.
Und das ist ja so eine Reihe, da weiß man gar nicht, ist das in Amerika fotografiert worden oder in Island?
Nee, das ist auf Island
sagt man, genau, auf Island. Ja, sehr, sehr schöne Bilder. So, zurück in deine Kindheit.
Ja.
Parker, Colorado.
Ja.
Du bist ein kleiner Junge,
der
relativ häufig in die Kirche geht, Klavier spielen lernen darf, muss. Hat es dir Spaß gemacht?
Ja, ich fand das gut. Also ich wollte Pianist werden, also Klavierspieler wollte ich werden. Ich fand das wirklich sehr, es hat Spaß gemacht.
Woher hattest du die Bilder von einem Pianisten? Aus dem Fernsehen? Warum will man Pianisten? Also hast du
wahrscheinlich
jemanden?
Von Liberace.
Ach so, okay. Ne? Mit einem richtig schönen langen weißen Pelz, oder?
Ja, in langen Gewänden und so. Das, ja. Elton John auch, ne? Ja, und meine Lieblingskomponisten waren Rachmaninoff, Chopin, Liszt, Bach, was gibt's dann noch?
Und wenn du nicht Klavier, wenn du nicht Klavier gespielt hast und nicht in der Schule warst, hast du wahrscheinlich, bist du Fahrrad gefahren, hast gespielt. Und irgendwann kam es zu einem Erlebnis, das du hattest, zu einer sexuellen Erfahrung, wie auch immer gelagert, mit dem Cousin eines Nachbarjungen.
Ja, das war eigentlich viel früher. Das war in Michigan, als ich noch ziemlich jung war.
Wie alt warst du da? Was denkst du?
7, 8, 9 Jahre alt. Ja, mit einem Nachbarjungen, ja.
Und es geht mir jetzt gar nicht darum, dass du hier dein Innerstes nach außen kehrst oder uns da Details verrätst, aber was dann passierte, man hat dich dann erpresst, also der Junge hat, glaube ich, war das nicht die Situation?
Ja, dessen Cousin hat mir gesagt, ich weiß, was du mit dem gemacht hast und wenn du nicht irgendwie dich benimmst wie ich, wenn du irgendetwas machst, was mir nicht passt, dann sage ich das allen Leuten und dann ist es aus mit dir, dann ist es vorbei mit dir und ja, und ich wusste auch irgendwie, dass es nicht gut ist, sozusagen in Anführungsstrichen.
Sich zu Jungs hingezogen zu fühlen.
Genau, ich weiß nicht, warum ich das gewusst habe, woher ich das irgendwie
Das ist wahrscheinlich, hast du es gewusst, weil dir ganz andere Dinge vorgelebt wurden. Weil du gesehen hast, dass Männer Frauen küssen und Frauen Männer.
Ja, und ich glaube, ich habe meine Brüder darüber reden hören und ja, ich wusste irgendwie, von irgendwoher habe ich gewusst, dass es nicht gut ist und habe mich deswegen geschämt, schon damals. Und wusste, dass irgendetwas in mir drin ist, das ich vor anderen Menschen verbergen muss.
Ist es dir gelungen, es deinen Eltern gegenüber zu verbergen?
Ich weiß es nicht. Ich glaube schon, dass die das gewusst haben. Ich meine, ich glaube, sie wollten das nicht wissen. Haben es aber gewusst, schon damals. Die wollten es nicht wahrhaben, die wussten das aber, glaube ich. Ich glaube, später, als ich mich geoutet habe, meinen Eltern gegenüber, haben die gesagt, ja, das haben wir schon irgendwie geahnt oder gewusst.
Aber du hast nicht mit Verständnis gerechnet und hast es deswegen auch nicht frühzeitig, du hast ja jetzt nicht deine Mutter aufgesucht, um mit ihr darüber zu sprechen oder so.
Das wäre nicht in Frage gekommen damals, ne.
Wenn Sie sich jetzt als Hörer fragen, Gott, wie kann man denn da so bohren und warum immer wieder auf dieses Thema? Yeah. Es geht nicht um Homosexualität an sich, sondern es geht tatsächlich darum, dass viele deiner Songs sind, ja, wirklich Seelenöffnungen, sind Geständnisse, sind Auseinandersetzungen mit dir selbst.
Ja, genau.
Die Songs hast du geschrieben und sie haben oft biografische Züge und du versteckst das auch nicht. Du gehst relativ offensiv damit um.
Ja.
Du hast auch relativ offensiv tatsächlich, als du hast eine HIV-Diagnose bekommen, dass du HIV-positiv bist. Du hast das auf einem Konzert kundgetan. Also 2012 war das, glaube ich, in London. Du hast das auf der Bühne gesagt, das ist ja keine Effekthascherei gewesen, sondern was war es?
Ja, es ging darum, dass ich gerade dabei war, ein Lied darüber zu singen und ich dachte, das macht Sinn, das zu sagen, weil du singst jetzt drüber und das ist eine Sache, die dich jetzt beschäftigt und das ist eine Sache, die viele Leute heutzutage beschäftigt und nicht so viele Leute reden drüber und weil Leute denken, dass sie sich wahrscheinlich darüber schämen müssen oder deswegen schämen müssen und ich zum Beispiel, ich persönlich habe gedacht, dass es eine Sache ist, ja, weswegen ich mich schämen sollte. Und deswegen habe ich das gesagt, weil ich dachte, nee, das ist keine Sache, das macht dich irgendwie nicht minderwertiger oder minderwertig, dass du irgendwie diese Krankheit hast jetzt. Und das ist keine große Sache. Ich meine, das beschäftigt dich und du hast ein Lied drüber geschrieben und kannst es denen dann auch sagen. Ich meine, das ist ganz einfach eigentlich.
Aber es ist so interessant, dass du, der hier vor mir steht, als wirklich kraftvoller, gut aussehender, talentierter Mann, hast dich so oft in deinem Leben und so früh schon so minderwertig gefühlt. Deswegen wollte ich unbedingt auf diese Geschichte als Kind zurückkommen, weil das so eine Weiche gestellt hat für so eine Fahrt, die du aufgenommen hast in deinem Leben, die so lange währte, bis du jetzt vor ein paar Jahren erst an den Punkt gekommen bist, um auch so zu dir zu stehen und so stolz zu sein. Und das strahlst du eben gar nicht aus. Du strahlst aus, als würdest du so in dir ruhen, wie so ein Baum, wie so ein Fels irgendwie. Und das
hat aber lange gedauert, bis dahin.
Hattest du das Gefühl, dass du vorher anders auf Menschen gewirkt hast? Oder hattest du schon immer diese relativ ruhige Art?
Nee, ich glaub schon, dass ich anders auf Leute gewirkt habe. Also das Gegenteil wahrscheinlich.
Ja?
Ja, unruhig und ja, nicht selbstzufrieden, also eher chaotisch, zerstreut, unreif, kindisch. Habe ich den Eindruck.
Hm.
Gehabt zumindest.
It's not right.
Ängstlich.
Ängstlich, aber du bist doch jetzt nicht frei von Ängsten bestimmt. Wer ist das denn?
Nee, ganz bestimmt nicht. Aber das ist nicht so wie damals. Ne? Also damals habe ich dann so viel Angst gehabt, dass ich wirklich Angstzustände gehabt habe. Also am laufenden Bande, jeden Tag. Also ich konnte nicht mal Schlange stehen im Lebensmittelgeschäft oder in der...
Was passierte denn? Hast du dann keine Luft mehr bekommen? Oder wurdest du klaustrophobisch oder was passierte dann?
Ja, mir ist dann total heiß geworden, ich bin dann total rot geworden und hab geschwitzt und hab Herzklopfen gehabt und konnte dann nicht mehr stillstehen und musste dann weg.
Also körperliche Symptome, was ging in deinem Kopf in dem Moment vor sich?
Ja, ich dachte, ich sterbe. Ich dachte, ich sterbe jetzt gleich. Und dann hat man wirklich mit der Angst zu tun.
Mhm.
In den Momenten, ne? Und denn das hört nie auf und du stirbst nicht. Das dauert an. Und
was
so
ja
nachhaltend,
nicht, ja.
Ne? So.
Der Tod kann ja auch eine Erleichterung sein in der Vorstellung.
Eben, ja.
Mhm.
Ja. Das habe ich mir auch öfters gewünscht damals. Denn das habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das so ist, warum das so kommt. Und ich glaube, dieses das Verneinen des Selbst,
mhm. Ja,
diese, ich glaube, das führt zu solchen Sachen hin, also zu Angstzuständen, Depressionen,
ja, na klar,
Süchten,
das denke ich auch,
und
ja.
Sowas. Ne?
Ja.
Und das ist eben das, was mit mir passiert ist,
mhm.
Weil ich eben überhaupt nicht in der Lage gewesen bin, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Und das, ja, dann ist es so gekommen, leider. Jetzt aber nicht mehr.
Gute Songs sind dabei rausgesprungen, wenn ich das sagen darf. Also vielen Dank.
Dankeschön.
an diese schlecht gestellte Weiche. Das Leid in deinem Leben hat sehr viel Schönes hervorgebracht. Und trotzdem bin ich ganz froh, dass du jetzt an dem Punkt zu sein scheinst, an dem du bist.
Dankeschön.
Das muss so nicht weitergehen. Jetzt kommt die B-Seite des Lebens und in dem Fall ist das der Hit. Pass mal auf.
Ja, ich hoff's.
Devo hast du mitgebracht, It's
ja.
Not Right. Was verbindest du mit dem Song?
Das ist mehr so, das sind die Sounds für mich. Das ist eine Mischung aus dem Elektronischen und das ist eigentlich Blues, was die da machen. Devo, die machen Blues. Das ist Bluesmusik, aber mit anderen Instrumenten gemacht, mit Synthesizern gemacht.
Du liebst Synthesizer.
Ich liebe sie. Heiß und innig, ja.
Devo, It's Not Right. Ja, ganz eindeutig ein Blues.
Ja, ne?
Total. Das wäre das Erste, was mir jetzt... Aber gut, euch Musikern muss man das ja abnehmen. Ihr beschäftigt euch damit. Also, wer bin ich, das anzuzweifeln? So, die Schule war geschafft.
Ja.
Und dann bist du erstmal, glaube ich, nach Denver gezogen. Oder hast du das schon gemacht, bevor du deine Schule beendet hast?
Ja, das haben wir schon 1980 sind wir nach Colorado gezogen, da war ich 12 und dann kam ich in die High School in Colorado.
In Denver direkt, also du bist irgendwann, glaube ich, in die Stadt selbst gezogen, oder? So ein bisschen.
Ach so, ja, genau, ja.
Da waren die Clubs, da waren die Synthesizer, da war das Nachtleben.
Ja.
Und da hat John gewusst, es gibt mehr als nur Aber und
ja,
Supertramp.
Ja, das war eigentlich nach Deutschland.
Ach,
da
nach
bin
Deutschland
ich in die Stadt,
erst.
Da bin ich
Wieso bist du denn überhaupt, also du bist nach der Highschool für ein Jahr nach Heidelberg gezogen.
Ja.
Wie kam es denn dazu?
Ja, das war das Einzige, was ich damals konnte. Das war irgendwie...
Was konntest du?
Ja, ich habe in der Schule habe ich wirklich sehr schlechte Noten gehabt. Denn ich habe mich wirklich, das war wirklich so, dass ich irgendwie gedacht habe, warum sollte ich mich überhaupt anstrengen, wenn ich kein Mensch bin? wie der andere. Also habe ich mir wirklich überhaupt keine Mühe gegeben, was Hausaufgaben und so anbelangt. Und habe ganz schlechte Noten gehabt und bin kaum aus der Schule rausgekommen. Aber das Einzige, was ich da gut konnte, das war Deutsch. Und das habe ich im letzten Jahr von der Highschool habe ich mit Deutsch angefangen.
Warum?
Mit 17.
Warum hast du mit Deutsch angefangen?
Ja, weil das war das erste Jahr, dass es angeboten wurde. Und alle anderen haben immer Französisch und Spanisch gemacht. Mhm. Das waren die einzigen Fremdsprachen, die dort angeboten wurden damals. Und ja, ich habe viel Nina Hagen gehört damals. Ich hatte schon, ja, in den frühen 80ern habe ich angefangen, Nina Hagen zu hören. Zum Beispiel die Platte, ich glaube, heute noch ist die, meine Lieblingsplatte ist die Nunsex Monk Rock von Nina Hagen, weil ich noch nie so was Schräges und ja.
Anarchistisches, Dadaistisches.
Ja, genau, das ist einfach, davor hat es sowas nicht gegeben und danach auch nicht, soweit ich das beurteilen kann. Also ich habe noch nie so eine Platte gehört. Davor und nachher nicht mehr oder auch nicht mehr. Und
aber ein religiös erzogener Junge muss ja die richtigen Leute kennen, um in Denver, Colorado an sowas Abgefahrenes wie Nina Hagen zu kommen, oder?
Nee, ich war im Plattenladen. Ich bin einfach in einen Plattenladen gegangen und habe die Platte da gesehen und das hat mir wirklich Angst gemacht, wie das ausgesehen hat. Mhm. Aber das hat mich irgendwie mein Interesse erpicht.
Nein. Ist schön, dass du einmal einen Fehler machst.
Ja.
Du bist zu perfekt. Versuch's nochmal. Es hat dein Interesse
geweckt.
Oh, wow. Wenn ich in der Schule neben dir gesessen hätte, ja, ich hätte Medizin studieren können. Ja,
hättest du schlechte Noten gehabt.
Na, jetzt natürlich, heute.
Ja, ja.
Unglaublich. So, also Heidelberg.
Ja, Heidelberg, das war auch, ich war überhaupt nicht vorbereitet auf Deutschland.
Wer ist schon vorbereitet auf Deutschland?
Ja, ich meine, die Menschen schienen mir so aggressiv, als ich angekommen bin mit 17. Ich habe wirklich überhaupt nicht gewusst, was mir bevorsteht. Und als ich einen deutschen Mann, zum Beispiel als ich noch als Busboy gearbeitet habe im Restaurant in Denver, also ich war dabei, Geld zu sammeln, für meine Reise nach Deutschland. Und da habe ich einen deutschen Mann kennengelernt, der war mit seiner Frau unterwegs und die waren bei uns da im Restaurant zu Gast. Und ich habe denen gesagt, dass ich vorhabe, ja, nach Deutschland zu reisen. Und da sagte der Mann, das war ein älterer, der sagte, die Deutschen haben nichts zu verschenken, junger Mann. So fing das an.
Ja, dann freut man sich so richtig, in dieses Land zu fahren, oder?
Ja, genau.
Oh, ho, ho, okay. Die Deutschen haben nichts zu verschenken.
Mhm. Ja, und dann bin ich mit ganz vielen reichen Amerikanern da nach Deutschland gekommen und die haben sich alle am laufenden Bande lustig über mich gemacht und sich irgendwie Gedanken gemacht über meine Sexualität, wie Leute bis dahin das schon immer gemacht hatten. Und ich dachte, naja, du kommst nie irgendwie von dieser Sache weg.
Hast du denn so offen schwul gelebt? Kam das nicht erst später?
Nee.
Oder
man
hat es dir angemerkt?
Ja, das ist
oder?
Eben das, was ich meine. Ich selbst war nicht in der Lage, mich damit auseinanderzusetzen im Inneren. Mhm. Ne? Aber diese Leute haben immer alle Bescheid gewusst und haben mir das auch gesagt.
Ja,
ne? Und das hat mich wirklich sehr gekränkt.
Hast du denn versucht,
zu untertreiben?
Hast du denn versucht, das zu verstecken? Also hast du denn dann versucht?
Ich wusste überhaupt nicht, was ich da irgendwie getan habe, dass die Leute irgendwie wissen, dass ich schwul bin oder dass sie irgendwie, ja, jedenfalls hat mich das wirklich, kann man sagen, betrübt oder, naja.
Ja, das ist
hat mich fertig gemacht.
Das hat dich also fertig damals, gemacht, ganz genau. Das kann ich mir vorstellen.
Jedenfalls, ja, und meine Klamotten, das war alles falsch. Ne? Ich hatte also Lower-Middle-Class-Klamotten. Ne? Und da haben die Leute immer so Sprüche dazu verlauten lassen. Und
Heidelberg ist ja bekannt dafür, dass man dort nur den letzten Schrei trägt. Le dernier cri.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Nein, das ist auch nicht so. Deswegen frage ich mich, was man in Heidelberg klamottenmäßig falsch machen kann. Was hattest du an? So eine College?
Du bist mir vielleicht deine.
Du bist mir eine Nummer.
Ja.
Hattest du so eine College-Jacke an?
Nee, ich hatte so Stonewash-Jeans, ne, aus den 80ern. Und die Leute, die haben immer alle einen auf Preppy gemacht damals.
Was ist denn Preppy?
Preppy, ich weiß überhaupt nicht, wie die Klamotten sich nennen, also wie man die nennt. wie heißt es, ich weiß nicht einmal auf Englisch. No. Die Frauen haben so bestimmte Röcke getragen und mit Rollkragen, mit weißen, mit
ach so, Hamptons Look oder was? Oder, ja, oder so, so schick,
ja,
schick.
Ja, genau. Genau, aha, genau so. Mhm. Ja. Und wir hatten nicht das Geld dafür. Mhm. Also meine Eltern waren, also im Gegensatz oder im Vergleich zu denen, mhm, relativ arm.
Ja.
Obwohl wir eigentlich überhaupt nicht arm waren, aber im Vergleich zu denen waren wir ziemlich arm. Aber ich war der Beste, ich war der Einzige, der was konnte, was Deutsch betrifft. Ne? Und der Lehrer, ich war mit einem amerikanischen Programm unterwegs, das, mhm, hieß Junior Year in Heidelberg, hieß das. Und ich habe an diesem Programm teilgenommen und habe mich dann, also nach einem Semester habe ich mich dann an der Uni in Heidelberg einschreiben lassen. Weil das dann keine Herausforderung für mich war mit diesen anderen Amerikanern, und habe dann mein russisches Propedeutikum gemacht in Heidelberg. Habe mit Russisch angefangen.
Propedeutikum
habe ich gemacht, ja.
Sie alle wissen wahrscheinlich, was ein Propedeutikum ist. Ich habe das Wort noch nie in meinem ganzen Leben gehört.
Nee, das ist einfach Einführung in die russische Sprache.
Ach so.
In die Grammatik der russischen Sprache.
Das lasse ich demnächst mal in irgendeiner beiläufigen Konversation fallen. Dass ich ja, jemanden kenne, der sein russisches Propedeutikum mit 17 gemacht hat.
Genau.
Toll. Du, die erste Stunde ist schon rum.
Ja, so ein Mist.
Wir haben aber noch einen Song. Du hast eben schon erwähnt, um wen es geht, Nina Hagen.
Ja.
Die wahnsinnige Future is Now, für den Song hast du dich.
Ja, so ein geiles Lied. So was Abgefahrenes hatte ich, ja, habe ich noch nie gehört.
Radio 1. Hörbar Rust.
Zu Gast ist heute der Sänger John Grant, und ich hoffe, dass Sie schon einigermaßen fit und munter sind, denn dieser Song hier wird Sie vielleicht noch mal ein bisschen einschläfern. Die Temptations habe ich mitgebracht, Hurry Tomorrow.
Hey Damon, is that you, man?
Hey, what's happening?
What it is.
Radio 1, die zweite Stunde der Hörbar Rust, heute mit dem US-amerikanischen Sänger. Ich sage das so gerne, weil hier normalerweise keine US-amerikanischen Sänger sitzen. Und wenn Sie jetzt glauben, dass ich hier simultan dolmetschen kann, das ist nicht nötig, denn mein Gast spricht akzentfrei Deutsch, Russisch, Italienisch, Skandinavisch, irgendwas, alles. Du sprichst ja alles. Hast du dich mal an Japanisch? Wird Japanisch auch irgendwann kommen wahrscheinlich, oder?
Müsste kommen, oder?
Irgendwann müsste es kommen.
Ja, ich muss sagen, was die asiatischen Sprachen anbelangt, ist Japanisch die schönste für mich. Und auch nicht nur die schönste asiatische Sprache, aber eine der schönsten Sprachen überhaupt.
Mhm.
Finde ich unwahrscheinlich schön. Und ich glaube, das ist auch, was Grammatik betrifft, längst nicht so schwer wie Russisch oder Isländisch oder Deutsch zum Beispiel, aber Schreiben ist natürlich eine ganz andere Sache. Das dauert ein Leben lang, bis man das irgendwie beherrscht.
Schreibst du noch Briefe?
Nee, das Wort kenne ich nicht. Briefe. Nee, schon lange nicht mehr. Das ist traurig. Ich finde es sehr traurig, eigentlich.
Ja, also du bist digital.
Ja.
Vernetzt und.
Ja, ich finde das alles auch sehr spannend und interessant. Ich hasse es aber auch gleichzeitig. Ich finde das alles irgendwie schrecklich, aber ich bin voll dabei.
Ja, das geht uns wahrscheinlich allen so, dieses Big Data Ding, von dem wir profitieren und vor dem wir gleichermaßen Angst haben.
Genau.
Und immer häufiger wird das auch Thema kurz in dieser Sendung. Das heißt, es kommt näher und näher. Wir sind schon mittendrin, wir wissen es nur noch nicht. Doch, wir wissen es schon.
Ja, wir wissen es schon.
Aber noch fliegt es uns nicht um die Ohren.
Ja.
Wir werden sehen.
Ja.
Du bist in Deutschland, du hast dich an der Uni eingeschrieben.
Mhm.
Und bist du dann 6 Jahre dort geblieben, um zu studieren?
Nee, ich war ein Jahr in Heidelberg.
Ja.
Und dann habe ich mich nach Germersheim umschreiben lassen.
Russisch und Deutsch.
Russisch dort und Deutsch, dann. Ja.
Mhm.
Und da sollte ich das war dann Fachbereich angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft. Germersheim.
Sag nochmal das russische Wort, was du da gemacht hast mit 17. Das Prälatatum.
Propedeutikum.
Toll.
Propedeutikum habe ich gemacht, ja.
Gut.
Das lateinische Wort.
Du bist also in Deutschland und hast dich dann wahrscheinlich auch, also Germersheim, weiß ich nicht, hast du dann da auch gewohnt oder hast du dann nächst größeren?
Ja.
Wie war es denn für dich in Germersheim? Du hast es da ja ausgehalten. Wie ist es denn, in Germersheim zu leben?
Man hat sich daran gewöhnt, aber ich fand es schrecklich am Anfang. Da waren, man hat sich immer darüber lustig gemacht. Die Deutschen haben sich immer darüber lustig gemacht, weil da waren viele, viele Amis. Da war so eine Army Base von den Amis und dann, da waren auch viele Türken. Da waren auch, glaube ich, türkische Soldaten waren auch zugegen. Franzosen waren auch da. So, ist das eine Base? Wie heißt es nochmal?
Base, ja, eine stationiert, also
ja, da waren, ja, eine Base, ja. Da waren französische Soldaten stationiert auch. Und dann waren da 1500 Frauen da an der Uni, ja, haben Sprachen studiert, ein paar schwule Männer haben da, sind da auch dabei gewesen. Ja. Ich gehörte aber nicht dazu. Das war sehr komisch, fand ich. Und dann Pfälzisch. Ich kam da an mit meinem Hochdeutsch und habe da am Anfang wirklich gedacht, ja, wo bin ich denn hier gelandet? Denn Heiligenstein hieß dann Hellschüste. Mhm. Nächste Haltestelle Hellschüste.
Nicht weitermachen.
Ja.
Es kam dann
nicht weitermachen.
Ja, ich frage mich tatsächlich, woran es liegt, dass man bestimmte Dialekte mag und andere nicht.
Ja,
und,
ist interessant.
Ich finde es wirklich interessant, weil mögen ist ja die eine Sache, so dass man sagt, ja, nö, finde ich jetzt nicht so gut, aber dass sie sowas Starkes und starkes Gefühl auslösen, auch so eine starke Ablehnung auslösen, ohne dass man sich das in irgendeiner Form erklären kann.
Ja, und es ist auch sehr interessant, dass es meistens die südlichen Dialekte in Deutschland zum Beispiel, die Leute nicht mögen. Und es ist genauso in den USA. Warum sind es die Dialekte, die Akzente aus dem Süden, die Leute nicht mögen, und die Akzente aus dem Norden, die dann begehrenswert sind? Das verstehe ich auch nicht. Das scheint in vielen Ländern so zu sein. Was aus dem Süden kommt, ist schlecht. Was aus dem Norden kommt, ist gut.
Scheißwelt,
und
oder?
Gebildeter. Ne? Aus dem Norden kommen heißt dann Bildung, gebildeter sein. Also, soweit ich das beurteilen kann. Also in den USA ist es auf jeden Fall so. Ich glaube, in Deutschland ist es auch so. Und in England ist es ein bisschen anders. Das ist umgekehrt, glaube ich.
Ja, die Bayern sind ganz weit vorn, hallo? Die Bayern sind ganz weit vorn.
Aber das stimmt irgendwie, was ich sage, oder? Dass die Leute irgendwie... Denn, also ich muss sagen, also ich mag die Dialekte aus dem Norden. Aber wenn ich Pfälzisch höre jetzt... dann finde ich das eigentlich ganz nett, wobei ich das am Anfang überhaupt nicht mochte.
Du hast aber auch eine persönliche Beziehung dazu, das ist vielleicht nochmal was anderes.
Aber das finde ich sehr nett jetzt. Also wenn ich jemanden kenne, der aus der Pfalz kommt dann und diesen Akzent drauf hat oder diesen Dialekt drauf hat, dann finde ich das sehr angenehm jetzt. Aber Ruhrpott, ich liebe Ruhrpott, Berlinerisch, Hamburg, also ich liebe die Dialekte aus dem Norden. Ich meine, wie es sich anhört, Plattdeutsch finde ich auch... kann einen einzigen Satz. Ja. Hey, habt ihr mal nicht so, wir haben noch Banichtit.
Jetzt habt ihr mal nicht so, wir haben noch ganz viel Zeit. Ja,
ja genau.
Wir haben noch Zeit.
Ja,
du musst, mal nicht so, wir ich haben finde noch auch, Banichtit. Du musst unbedingt Gast in Inas Nacht werden. Das muss man irgendwie...
Oh, bitte.
Kennst du Ina Müller?
Und Harpe Kerkeling muss ich auch kennenlernen eines Tages.
Ja, wer weiß, der, wenn er das hört, wenn man ihm sagt, dass er das... bisschen attraktiver Mann. Kann man doch vielleicht.
Ich finde den sowas von toll.
Ja, er ist einer der lustigsten Menschen, absolut. Du bekamst dann eine gar nicht so lustige Nachricht, deine Mutter hatte Lungenkrebs und du bist aus Deutschland zurückgegangen in die USA.
Ja.
Hattest du vor, sie zu pflegen oder wolltest du einfach da sein?
Nee, das hatte am Anfang eigentlich nicht so viel damit zu tun gehabt. Also ich bin in die USA gegangen, weil ich das nicht mehr ausgehalten habe mit Germersheim und habe irgendwie... hatte keinen Bock mehr, was Dolmetschen betraf damals. Also ich habe wirklich, das war sehr schwierig, also simultan Dolmetschen aus dem Deutschen ins Russische.
Das glaube ich.
Und ich war so ein bisschen verzweifelt und hatte dann wieder Bock auf USA.
Also kam das sozusagen zeitgleich mit der Diagnose deiner Mutter?
Ja, genau. Und ich meine, das gehörte dazu damals, zu dieser Entscheidung, weil aber es war aber nicht, ich war zu egoistisch damals, um nur wegen der Krankheit meiner Mutter irgendwie wieder dahin zu gehen. Denn ich hatte eigentlich keine sehr gute Beziehung zu ihr.
Hat sich das dann, sie ist ein Jahr später gestorben, glaube
ja,
ich.
Ja.
Habt ihr spät noch, ja, zueinander gefunden, ist jetzt so pathetisch, aber habt ihr so eine Nähe noch herstellen können, die oder etwas
nee, sie war,
euch annähern können?
Nee, nein. Sie war zu krank. Das war Pflege und sonst. Und ich meine, ich musste arbeiten während der Zeit, also war ich immer auf der Arbeit und während sie zu Hause saß und starb, das war wirklich grotesk. Also wirklich albtraumhaft.
Let's Dance hast du mitgebracht. Über Bowie haben wir vorhin schon gesprochen. Wenn du willst, spielen wir es einfach.
Oh ja, das kann ich nur gut heißen.
Ja, der Song passte gerade gar nicht zu dem, was wir besprochen hatten. War in einem ganz anderen Mood.
Naja,
so ist
auch
Leben.
Das Leben.
Lass uns Plattitüden tauschen. Dabei bist du mit so schönen Büchern gekommen. Wenn ich Ihnen mal kurz sagen darf, mein heutiger Gast sagte, oh, ich habe mir noch schnell ein paar Bücher gekauft. Günter Grass, Grimms Wörter. Also du bist wirklich so wahnsinnig sprachverliebt. Dann Krüger-Lorenzen, Deutsche Redensarten und was dahinter steckt. Wenn ich jetzt mal blind einfach meinen Finger, so, was haben wir hier? Harke, einem zeigen, was eine Harke ist, ihm begreiflich machen, was er zu tun habe, ihm gründlich Bescheid sagen, ihn handgreiflich belehren. Naja, also da sind die ganzen Geschichten zu irgendwelchen...
Das finde ich sowas von toll.
Verfluchte Harke!
Ja, kennst du den Ausdruck Verdorri-Nummer? Verdorri. Das hat man
zum Beispiel... kenne ich so,
Verdorri-Nummer. Das hat man anscheinend im Ruhrpott. Gesagt.
Ja, aber
Verdorri-Nummer.
Da bin ich auch,
alles Paletti und Verdorri-Nummer.
Ja, alles
und
Paletti ist ja nun universell.
Alles klar, ja.
Verdorri.
Und das kommt aus dem Italienischen, oder?
Ja, das denke ich mal.
Ja, Verdorri-Nummer scheinen die Leute nicht zu kennen, aber das habe ich mal bei wahrscheinlich Elke Heidenreich, habe ich das gelesen.
Guck mal.
Die liebe ich auch.
Und dann haben wir hier noch Deutsch für Kenner, die neue Stilkunde. Aber sehr, sehr eng bedruckt.
Ja,
wie ich finde. Das finde ich tatsächlich, wenn man Bücher gerne lesen soll und jetzt gerade im Wettkampf mit dem E-Book sozusagen,
ja,
sollte man sich echt ein bisschen Gedanken, ein paar Gedanken mehr über den Satz
das
machen.
Das machen die,
ne?
Wahrscheinlich extra.
Ja, wahrscheinlich, ja, genau.
Dass man die Bücher nicht mehr kauft.
Wir glauben nicht mehr ans Papier. Wir bedrucken jetzt die Seiten so voll, dass die Sätze aus den Büchern fallen.
Genau.
So, zurück in Amerika. Deine Mutter ist krank oder deine Mutter ist sogar gestorben.
Ja.
Du bist nach New York gezogen, du hast Musik gemacht, du hattest eine Band, die Charles?
Die Zaren. Ja.
Ja.
Spricht man so aus, als ob da kein C wäre.
Zars.
Ja. Und ja, das habe ich 1995 gegründet, die Band. Und bin dann 2005 nach New York gezogen. Oder 2006, Anfang 2006, nachdem ich nüchtern geworden bin.
Was war in der Zeit davor?
Ja, das war irgendwie wie in einer Wolke, oder wenn man das so ausdrücken kann. Ich wollte wirklich während der Zeit überhaupt nichts mit mir selbst zu tun haben und habe dementsprechend viel getrunken und dann später viel gekokst und habe wirklich überhaupt keine Ahnung gehabt, was Sache ist, was los ist. Hab meine Sachen mit der Band gemacht, habe im Restaurant gearbeitet. Ich habe 10 Jahre lang habe ich im italienischen Restaurant gearbeitet, gekellnert und habe dann nebenbei also meine Band gemacht und habe mich mit den anderen Leuten, mit den anderen Mitgliedern der Band nicht sehr gut verstanden. Es hat Zerwürfnisse gegeben. Und weil wenn man keine Beziehung zu sich selbst hat, dann kann man auch wirklich, meines Erachtens kann man keine gute Beziehung zu anderen Menschen haben, wenn man sich selbst überhaupt nicht kennt. Und ich wollte mich überhaupt nicht kennen damals. Also ja, das war eine schwierige Zeit und dann bin ich ein paar Mal in Krankenhaus gelandet.
Du warst mehrere Male wahrscheinlich dann sogar auf der Intensivstation. Es gab einmal so eine Schlüsselsituation, 2004 war das, glaube ich, für dich. Im August oder so, da ist irgendwas ist da passiert. Oder war das eher, keine Ahnung, so eine Nahtoderfahrung, würdest du so weit gehen?
Nee. Nee, so schlimm war das nicht, aber ich habe mal so eine, wie nennen die sich zu Deutsch? Sexuelle.
Sag's auf Englisch?
Ja.
Sag's auf Russisch? Ach,
ja, sag's auf Russisch. Ah ja. Да, сексуальное заболевание...
Nein, sag's nicht auf Russisch. Ich muss, nein.
Nee,
beschreibe es, was meinst du?
Ja, STD, Sexually Transmitted Disease. Sexually Transmitted Disease. Ich habe vergessen, wie das auf Deutsch heißt.
Eine sexuell übertragbare Krankheit. Eine genau. Also reden wir jetzt von HIV schon?
Nee.
Eine andere sexuell übertragbare Krankheit.
Womit man mit Penicillin umgehen kann, also wegschaffen kann. Syphilis. Syphilis?
Ja. Ist wieder auf dem Vormarsch, hat eine Ärztin gesagt, die ich kenne.
Ah, super. Ist gut zu wissen. Schön, dass ich jemanden gefunden habe auf Island.
Mit dem du jetzt zusammenlebst, ja? Bist du verliebt?
Ja, ich bin verliebt. Ja, das könnte man sagen. Ich habe einen ganz tollen dort kennengelernt. Der ist echt super gut drauf und sehr gut für mich. Und da brauche ich mir keine Sorgen zu machen um solche Sachen jetzt. Aber ja, der, die das, Syphilis.
Die Syphilis.
Ah ja, auch das noch.
Das,
ja, das war halt so ein Moment, wo ich gedacht habe, nee, also ich möchte mein Leben nicht so leben. Also das passt überhaupt nicht zu mir. Und ich möchte nicht irgendwie, dass ich dann auch, ich habe ja wegen Sachen mit Herz und so, bin ich auf die Intensivstation gekommen wegen des Koksens. Und das hat mir einfach, ich habe es dann richtig mit der Angst zu tun gehabt damals. Ja, ich werde sterben, wenn ich nicht aufhöre.
Ja, Gott sei Dank, so. Aber für solche Zwecke gibt es ja auch Ängste. Letztendlich sind das auch die Ängste, die sehr, sehr gut sind.
Auch.
Sehr, sehr gut sind, um das Denken wieder umzulenken.
Ne? Eben.
Turkish Delight hast du mitgebracht.
Ja.
Und ich glaube, das ist so, ich habe dann geguckt, Turkish Delight, weil ich diesen Song auch gesucht habe, ich wollte mir mal anhören. Ist das der türkische Honig, den man so nennt? Ist das Turkish Delight?
Nee, das ist so ein Konfekt aus der Türkei, das in England sehr beliebt war. Und das ist eine Platte von einer Gruppe namens Second Chapter of Acts. Und es handelt um die Bücher von C.S. Lewis, die Chronicles of Narnia, die Narnia-Chroniken.
Ich habe die alle auf Russisch gelesen, also im Original.
Ich auch.
Echt?
Super, ja.
Dann können wir uns nachher noch schön austauschen.
Super, ja. Wollen Sie mich verhonepiepeln, oder?
Siehst du, das ist das Tolle, wenn jemand von außen kommt und sich dieser Sprache annähert und sie so liebt und so pflegt, dann tauchen Wörter wieder auf, die wir gar nicht mehr... Wäre gar nicht mehr so auf dem Zettel.
Ja, das finde ich auch schön. Verhonepiepeln, das darf aber
nicht. Ja, aber irgendwie. Nee, das ist aber uncool. Das ist ein Wort tatsächlich, also verhonepiepeln. Also entweder man sagt...
Man will eher verarschen, oder?
Ja, also finde ich auch. Also
oder
ich,
veräppeln?
Ja, veräppeln, wenn Menschen unter 8 Jahren im Raum sind, kann man auch veräppeln sagen. Aber eigentlich finde ich es verarschen. Willst du mich verarschen?
Ja, willst du mich verarschen, ja.
Was gibt es denn noch für eine Umschreibung, wo ich auch manchmal bei so Fernsehfilmen denke, ach, kommt. Leichen, Drogentote und dann aber nicht die Eier haben zu sagen, verarsch mich nicht, sondern willst du mich auf den Arm nehmen, willst du mich hochnehmen? Sowas gibt's ja auch noch. Ja. Gut, anyway, also Second Chapter of Acts, Turkish Delight, hören wir jetzt.
Radio 1. Hörbar Rust.
Herzlich willkommen zur letzten halben Stunde dieser Hörbar mit dem Sänger John Grant. Er ist Amerikaner, auch wenn Sie es nicht hören werden. Wenn Sie jetzt erst eingeschaltet haben oder und sich ärgern, dann wird diese Sendung ab morgen auch als Podcast für Sie alle zu hören sein. Überhaupt, wir haben schöne Sendungen, in die Sie mal reinhören können. Kardinal Wölki war zum Beispiel zu Gast oder Heinz Strunk oder Armin Rohde, Hanna Schicula, Westbam. Was?
Hanna Schicula.
Ja.
Oh Mann.
Eine sehr interessante, freundliche Frau. Ja.
Echt?
Ja, aber es drehte sich nicht nur um Fassbinder in der Sendung.
Ja.
Das Schöne ist, du kannst dir, das hast du schon mal, weißt du, wie das geht mit dem Podcast? Hast du dir schon mal einen Podcast angehört?
Ja, glaub schon. Vielleicht einmal, ja.
Denn viele haben da noch eine Hemmschwelle. Sagen wir es einfach, wie es ist. Podcast, was ist ein Podcast? Das Schöne am Podcast ist, dass man diese ganze Sendung tatsächlich und die Sendungen des letzten, des vergangenen Jahres einfach nochmal beim Autofahren, beim Bügeln, beim Joggen, im Zweifel auch beim Schwimmen, je nachdem, ob man es schafft.
Was man da für Ausrüstung hat.
Ja, oder ob man es schafft mit einem Arm und vielleicht den MP3-Player einfach mit dem einen Arm hochzuhalten.
Eine Herausforderung, auf jeden Fall.
Die du ja liebst. Du liebst die Herausforderung.
Genau. Eben, ja.
2004, kann man sagen, kam diese Wendung. Nee, die kam 2008, die kam ein bisschen später. Dass die Band Midlake hat dich sozusagen, die haben dich kennengelernt und haben gesagt, hey komm, ey, du bist so ein super Musiker, komm mit zu uns. Mhm. Wir machen gemeinsam Musik.
Wir machen mit dir zusammen deine erste Soloplatte und du darfst dann umsonst bei uns leben und das Studio, also von unserem Studio Gebrauch machen und wir spielen dann auf der Platte umsonst und helfen dir einfach, diese Platte zu machen.
Das ist ungewöhnlich, oder? Das ist ja so ein All-Inclusive
Es ist nicht ungewöhnlich, dass Amerikaner sowas behaupten oder sowas sagen. Das ist einfach vielleicht ungewöhnlich, dass die Leute machen, das dann durchziehen. Und das haben die dann auch gemacht. Bis zum letzten Ton, sagen wir mal so. Ja, das war wirklich ein tolles Erlebnis. Die haben wirklich eine Atmosphäre da unten in Denton, Texas kreiert oder geschaffen.
Ja.
In der ich mich wirklich so wohl gefühlt habe, dass ich mich habe entfalten können. Und das war wirklich was Neues für mich. Und ich fühlte mich einfach in deren Anwesenheit wirklich einfach so wohl, dass ich dann in der Lage war, wirklich etwas zu machen, zu komponieren. Und ich wusste nicht mal, ich hatte ja angefangen, in New York hatte ich angefangen, Wurzel zu schlagen, sozusagen. Mhm. Und das ist nicht so einfach in New York. Ich fühlte mich dort auch ziemlich wohl und
du hast dort auch als Krankenhausdolmetscher gearbeitet. Darf ich fragen kurz, was das, also zwischen wem? Zwischen den Patienten und
zwischen den russischen Patienten, den älteren russischen Patienten, die kein Englisch können und dem Arzt. Also das vermittelt man dann und also das Gespräch.
Da muss man sich aber auch sehr viel medizinisches Wissen aneignen.
Genau, und deswegen habe ich dieses Studium nebenbei, so ein Aufbaustudium gemacht, medizinisches Dolmetschen für Russisch. Hat es gegeben in New York. Und das fand ich sehr interessant und ich habe gedacht, das ist auf jeden Fall was für dich. Und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das hat wirklich, das war sehr interessant.
Und du hast in einem sehr angesagten Restaurant auch gearbeitet.
Ja.
Auch das, also in zwischen Park Avenue und Broadway, glaube ich, eins der, weiß ich nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber
das ist immer noch so, ja. Gramercy Tavern, ja. Das ist wirklich, das ist wahrscheinlich die, ich habe dort gekellnert wieder und das war wahrscheinlich die härteste Arbeit, die ich jemals gemacht habe.
Ja.
Also in dem Restaurant, in New York kellnern.
Weil
in
alles
so
stimmen
einem
musste,
Restaurant.
Oder?
Ja, das ist, also anfangs, ja, da muss alles stimmen, aber was man alles wissen muss, was Wein und Getränke und Essen, Gastronomie einfach, das ist eine wirkliche, das ist eine echte Ausbildung gewesen. Das war sehr interessant.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja jemand, der sehr gerne lernt. Der sehr gerne dazu lernt.
Ja.
Und du kannst dir die Dinge wahrscheinlich auch sehr gut merken. Wie machst du das? Verbilderst du oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das wird schwieriger. Je älter ich werde, desto schwieriger wird das.
Aber dein Gehirn ist so wahnsinnig trainiert.
Ja.
Eigentlich heißt es ja, je mehr man lernt, desto mehr kann man ja auch aufnehmen und wiederum lernen, habe ich mal gelesen.
Ja.
Aber ich habe vergessen, wo.
Ja. Naja, so wird es sein. Ich hoffe, dass es so ist. Denn ich habe noch vor viel zu lernen.
So, also du hast dein erstes Album produziert, du wurdest aufgefangen, du wurdest embedded, wenn man so will.
Mhm.
Und was dann passierte, damit war aber auch nicht unbedingt zu rechnen. Also, dass es gut sein würde, du hast auch vorher schon mit der Band gute Alben gemacht. Die Leute fanden die gute, aber es waren keine kommerziellen Erfolge.
Ja.
Und plötzlich Queen of Denmark, dieses Album und alle flippen aus. Sagen, wow, was für ein Album.
Ja.
Und du wirst ständig eingeladen plötzlich. Du gibst Interviews, Fotosessions, Konzerte.
Mhm.
Wie hast du das wahrgenommen? Als endlich so? Oder jetzt hast du schon vorher dich selbst in dem Sinne akzeptieren können, sodass du wusstest, ich verdiene das auch, was jetzt kommt? Oder hast du dir diese Selbstakzeptanz, ist die gekommen durch den Erfolg?
Nee, ich würde Ersteres sagen. Mhm. Ich hatte mich schon mit mir selbst auseinandergesetzt und von daher glaube ich, dass ich mich, indem ich das gemacht habe oder indem ich das schon gemacht hatte, dass ich darauf vorbereitet war, was dann kam. Mhm. Nachdem wir die Platte aufgenommen haben. Und ich war natürlich ich war nicht überrascht, aber das hat mich wirklich. Das tut einem natürlich gut, zu hören, dass die Leute das, was du gemacht hast, mögen. Also dass die Leute deine Kunst gut finden. Natürlich ist das ein Ego-Boost.
Ja, gerade als Musiker, wenn du selbst weißt, hier, wenn zwischendurch, wenn die Musik läuft und wir sprechen darüber oder wir genießen die Songs, wenn man weiß, was Musik in einem auslösen kann und man selbst dann auch noch Musiker ist und weiß, dass die eigenen Werke das in anderen Menschen auslösen, das muss ja zauberhaft sein.
Ja, da kann ich dir nur zustimmen.
Ja, es war ja auch vorher so abgesprochen, dass du mir bei eigentlich fast allem zustimmst, was ich heute sagen will. Missing Persons hast du mitgebracht. Ja. Was kommt da jetzt auf uns zu musikalisch?
Ja, das ist die originelle Lady Gaga, die Dale Basio, die Sängerin von dieser Gruppe. Ich war einfach fasziniert von der Frau damals und ich liebte diese Platte heiß und innig und höre die immer noch bis heute.
Also John fragte gerade, sagt man prima noch? Und es ist so ungewöhnlich, wenn jemand so akzentfrei Deutsch spricht und so einen riesen Wortschatz hat. Das irritiert mich, wenn du mich Sachen fragst zur deutschen Sprache, aber ich denke, du bist mir in einigem unglaublich voraus. Sagt man prima noch? Ja, prima sagt man.
Ja.
Und ich habe gerade, als das Mikro drohte, sich zu öffnen, habe ich gesagt, und man sagt auch irgendwie noch geil und ich finde es komisch, ich rede es auch so schnell weg, geil, weil hätte ich die Wahl... Hätte ich es, glaube ich, eliminiert so, weil das war schon sehr so, das ist ja geil.
Ja,
Und trotzdem ist es in unserer Generation noch drin und inzwischen ist es wahrscheinlich auch gar nicht mehr so schlimm.
Ja, ich finde es gut, das Wort. Ich meine, das lässt sich wirklich so gut irgendwie.
Das ist geil.
Ja, und peinlich ist auch ein gutes Wort, so wie geil. Ja. Ne? Und das lässt sich wirklich so gut aussprechen.
Also, peinlich.
Das passt auch.
Was hast peinlich. Hast du noch so Lieblingswörter? Also Bedeutung oder Aussprache?
Zerwürfnis finde ich gut. Das habe ich ja vorhin erwähnt. Mhm. Ich finde, das ist ein schönes Wort. Aufoktroyieren.
Ich glaube, aufoktroyieren gibt es nicht. Ich glaube, es gibt nur oktroyieren. Ich glaube, aufoktroyieren ist doppelt.
Doch, das gibt's.
Wie stur du gucken kannst. Wie du gleich das ist die ganze Zeit ein rosiger, lebensbejahender, freundlicher Mann und jetzt plötzlich verhärten sich seine Gesichtszüge.
Ja.
Mariam, würdest du das bitte recherchieren? Herzlichen Dank. So, die Temperatur in diesem Studio kühlt auch wirklich spürbar ab. Das ist egal, wir laufen hier ins Finale ein. Versuch dich jetzt nicht mehr anzunähern, bitte. Lass uns über das aktuelle Album sprechen und lass uns jetzt kurz zum Ende der Sendung hin outen wir uns, denn das hier ist eine Aufzeichnung, das ist keine Live-Sendung. Es ist Dienstag, jetzt 13.39 Uhr, es ist eine Aufzeichnung und du wirst in wenigen Minuten einen Gig bei Radio 1 haben und heute Abend wirst du im Berghain spielen, ausverkauftes Konzert.
Ja, ich freue mich schon ziemlich drauf.
Im Berghain. Ich habe von Leuten gehört...
Im verruchten Berghain.
Verrucht oder verrückt?
Verrucht.
Verrucht?
Verrucht.
Ja.
Das ist ein schwieriges Wort zum Aussprechen.
Schön,
für mich.
Tut mir leid.
Verrucht.
Kannst du wohl noch nicht so gut, was?
Ja. Und zerfurchtes Gesicht.
Ein zerfurchtes Gesicht,
Zerfurchtes Gesicht und verrucht im verruchten Berghain.
Da kommt es heute Abend zum Zerwürfnis, wenn du bestimmte Songs nicht als Zugabe spielst, wahrscheinlich.
Zwischen wem?
Ich werde nicht da sein können, leider. Ich habe mal von jemandem gehört, dass in New York jedenfalls eine Zeit lang, und vielleicht ist es auch nur ein Gerücht gewesen, das war ein schönes Gerücht, hätten die Leute für etwas, zu etwas ganz Coolem, etwas ganz Tollem, Neuem gesagt, oh mein Gott, it's so Berghain.
Aha, das kenne ich nicht.
Ja. Finde ich schön.
Wow, ja.
Gute, lustige Sache. Warst du schon mal in Berghain?
Nee, noch nicht. Nee, ich hatte keinen Bock auf diesen Türsteher. Ich habe irgendwie gedacht, ich komme da nicht rein.
Zerwürfnis.
Ja.
Wobei heute oder, als Künstler darfst du wahrscheinlich durchmarschieren, oder?
Ein Rauswürfnis. Es kommt zu einem Rauswürfnis.
So, dann gehst du also, was ich gehört habe von deinen Konzerten, du gehst da raus und erzählst auch immer sehr schön zwischendurch. Du moderierst die Sachen lange und sehr persönlich an.
Ja, das kommt darauf an, was da für ein Tag ist und wie ich drauf bin. Aber ich möchte unbedingt irgendwie diesen Kontakt zum Publikum herstellen, wenn das irgend zu machen ist. Und mit denen reden ist natürlich die optimale oder die beste Art und Weise, das zu machen. Und wenn mir irgendetwas einfällt, dann mache ich das dann auch. Das ist ein bisschen schwieriger auf Deutsch, weil ich mich dann aufrege und möchte irgendwie auch beweisen, dass ich das noch kann und will kein Englisch reden.
Nein, du regst dich nicht auf. Das muss ich jetzt sagen. Du bist aufgeregt wahrscheinlich. You're excited. Aber du aufgeregt? Du regst dich doch nicht auf. Aufregen heißt.
Ja, genau, du bist genau.
Aufgebracht oder so, ne?
Nee.
So nicht, ja, dass die Leute noch Angst kriegen vor dir. Das wollen wir.
Genau so wollte ich das meinen.
Diese Kommunikation zwischen einem Künstler auf der Bühne und dem Publikum äußert sich ja oder kann sich ja auch oft nur durch yeah oder wow äußern. Was kommt denn da zurück? Also trittst du richtig in Kommunikation? Hast du das Gefühl?
Ja,
also,
manchmal. Die Leute stellen Fragen und ich beantworte die dann.
Was für Fragen zum Beispiel?
Ja, ganz einfache Sachen. Einfach, ja, hättest du Bock, dies und jenes zu spielen jetzt? Ja, oder,
so, hättest du Bock? Alter, hättest du Bock, das zu spielen oder so?
Ja, wie wär's, wenn du jetzt dies und jenes spielen würdest oder... Ja, deine Musik finde ich total scheiße. Wie stehst du dazu?
Ach nein, das sagt ja keiner. Das sagt keiner, der heute zu diesem Konzert kommt.
Das kann alles vorkommen. Aber nee, die Leute, die fragen ja, wie geht's dir? Und ich weiß nicht, mir fällt jetzt nichts ein, aber die stellen schon Fragen. Und ich, wenn ich das irgendwie wahrnehme und das verstehen kann, was die Leute gesagt haben, das beantworte ich dann.
Wir hören auch gleich als Abschiedssong sozusagen ein Lied von dem zweiten Album Pale Green Ghosts. Der Song heißt You Don't Have To. Mhm. Aber ich wollte dir noch eine andere Frage stellen. Aber
ja,
sie ist mir gerade entfallen.
Aha. Das tut mir aber leid.
Was war das denn noch? Ach so, ja, na klar. Mensch, du hast doch mal in Berlin gelebt eine längere Zeit.
Ja, was heißt eine längere Zeit? Ein paar Monate, also mehrere Monate.
Ich dachte, das wären 2 Jahre oder so gewesen.
Nee. Also nee, über einen Zeitraum von 1,5 Jahren vielleicht. Ich war immer unterwegs zu dem Zeitpunkt und habe dann bei einer sehr guten Freundin von mir Herberge gefunden.
Okay.
Kann man das sagen?
Obdach würde man vielleicht noch sagen, Obdach. Aber das ist auch, also sie hat dich beherbergt, du hast
ja,
Unterschlupf gefunden, du hast...
Unterschlupf, das ist so schön.
Ja, aber es ist auch ein bisschen gestrig. Also du hast bei ihr gewohnt. Du hast
veraltet
bei ihr gewohnt,
oder
ja?
Was,
ja, ein bisschen?
Ja, ich habe
ja,
bei ihr gewohnt.
Bei ihr gewohnt.
Mhm. Ja. Unterschlupf gefunden.
Hast du,
ja, das ist wirklich schön.
Wie hast du die Atmosphäre in dieser Stadt wahrgenommen? Wann war das genau?
Vor 2 Jahren, glaube ich.
Wäre Berlin für dich eine Alternative gewesen oder könnte es eine sein, um hier auch mal länger zu leben?
Ja, ich glaube, das kommt noch. Das könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Schön.
Ja, ich habe immer Fernweh nach Deutschland, muss ich sagen. Das hat mich sehr geprägt, diese Zeiten. Und ich war in so einem Kaff, ich war in diesem kleinen Kaff damals und ja, das ist wahrscheinlich mehr so das wahre Deutschland als Großstadt. Aber ich wollte lieber in einer Großstadt wohnen wie Berlin, wo ich irgendwie, wo alles zugänglich, wo man irgendwie Zugang zu allem hat und Musik und Kunst und Menschen vor allen Dingen.
Du kommst so viel rum, du hast so viele Menschen kennengelernt, du hast in so vielen Städten und Ländern schon gelebt. Hm. Abschließend die Frage, oder es ist so eine Zwillingsfrage, wie würdest du sagen, nehmen die Deutschen ihr eigenes Land wahr? Und wie sollten sie es deiner Meinung nach wahrnehmen?
Wie sollten sie das machen?
Also im Sinne von, es gibt ja ziemlich viele Leute, die kritisch über Deutschland sprechen oder zu zufrieden sind oder was auch immer, keine Ahnung.
Ja.
Wie empfindest du das Land und was würdest du uns raten, uns allen, die hier in diesem Land leben, wie wir dieses Land wahrnehmen sollten? Du hast ja wirklich viele Erfahrungen mit anderen Ländern gemacht.
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage, aber es ist eine schöne Frage auch. Aber ich finde, ich meine, es ist ein unheimlich schönes Land. Und ich denke aber auch, ich habe auch das Gefühl, dass die Leute das zu schätzen wissen, was die für ein Land haben. Ich habe das Gefühl, dass die Leute, die in Deutschland wohnen, das wirklich auch genießen. Aber ich meine, es gibt natürlich immer Leute, die, der Alltag lenkt einen ab, ziemlich vom von der Umgebung, was um einen herum passiert. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwierig im Alltag, wirklich das eigene Land wahrzunehmen.
Und das zu schätzen.
Wenn man da geboren ist, und das zu schätzen. Mhm. Ich glaube, das ist sehr schwierig im Alltag. Ich glaube, ich würde Leuten raten, hier wegzuziehen.
Ja, ich verstehe, was jetzt kommt.
Ein Jahr im Ausland, zwei Jahre im Ausland, sowas, ne? Mhm. Denn ich habe wirklich, ich glaube, ich habe erst nachdem ich 6 Jahre in Deutschland verbracht habe, habe ich wirklich die USA lieben gelernt. Mhm. Und wirklich zu schätzen gelernt.
Mhm. Und das könnte also jetzt auch der Blick sein, dass man andere Länder kennenlernt, um auch eben tatsächlich bestimmte Dinge wieder wertschätzen zu können in Deutschland, meinst du? So meinst du es?
Ja, genau so. Aber ich meine, es gibt so viel Schönes in Deutschland. Es gibt so viele verschiedene Landschaften und so viele verschiedene schöne Dialekte. Die Sprache ist so schön. Literatur, Musik, Architektur, die Deutschen können gut denken, die sind gute Denker, die können vieles gut. Das deutsche Gebäck ist auch.
Deutscher Joghurt, deutsche Schokolade, deutsches Brot, das sind alles Sachen, die du liebst. Deutsche Sender, es gibt so tolle Radiosender, aber der beste, du weißt schon.
Ja, diese.
Ja. Sag jetzt sowas wie. Das kann nicht wahr sein.
Wie bitte? Radio 1. Ist ja klar. Ich dachte, du wolltest, dass ich was anderes sage, aber das war zu offensichtlich.
Wir sind fertig, du und ich.
Ich konnte den Wald vor Bäumen nicht sehen.
Sehr schön. Wenn Sie uns eine E-Mail schicken möchten, hier ist unsere Adresse hörbar@radio1.de. Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß bei was immer Sie jetzt gerade tun. Dir auf jeden Fall.
Dankeschön.
Heute Abend ein schönes Konzert.
Das war echt ein schönes Gespräch mit dir und wir sind jetzt befreundet und mir ist scheißegal, was du denkst.
Du kannst mir gar nichts aufoktroyieren, okay? Ich recherchiere das jetzt sofort nach.
Und das Wasser kann ich dir auch nicht reichen.
So, danke für dieses Gespräch auf Augenhöhe und für Sie noch einen schönen Sonntag. Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.